Heute mit der Sendung Land unter im Gangesdelta. Indien leidet schon heute unter dem Klimawandel. Vor einem Jahr forderte der Tropensturm Ayla über dem Gangesdelta mehr als 100 Todesopfer. Tausende von Küstenbewohnern verloren Haus und Habe. Sie siedeln jetzt am Straßenrand oder sind in Großstädte wie Kalkutta geflüchtet. Die Dorfbewohner berichten, dass die Stürme immer häufiger und immer heftiger werden und dass immer mehr Land verloren geht. Gleichzeitig schmelzen die Gletscher im Himalaya, was weitere Überflutungen zur Folge hat. Lange hat sich Indien geweigert, sich mit den Folgen des Klimawandels vor der eigenen Haustür zu beschäftigen. Die Schuld wurde allein bei den Industrieländern gesehen. Inzwischen gibt es erste Energiesparpläne und Überlegungen, Wind- und Sonnenkraft stärker zu nutzen, wie Rainer Hörig in der folgenden Sendung berichtet.
Mit gleichmäßigen Tuckern gleitet der kleine Kutter durch den Fluss, vorbei an strohgedeckten Lehmhütten. Am Ufer beobachten wir spielende Kinder, Kuhhirten und Fischer, die ihre Netze flicken. Vor uns kreuzen pechschwarze, hölzerne Fischerboote. In der Ferne zieht ein riesiges Handelsschiff nach Kalkutta. Sundarbans, schöner Wald, nennen die Bengalen die ausgedehnten Sümpfe im Mündungsdelta der Riesenflüsse Ganges, Brahmaputra und Meghna. Niedrig wachsende Mangrovenbäume, Luftwurzeln und Schlingpflanzen bilden ein undurchdringliches Dickicht. Hier sollen noch etwa 250 bengalische Tiger leben.
Die Sundarbans, einer der größten Gezeitensümpfe der Welt, waren bis vor 200 Jahren noch von Menschenhand unberührt. Britische Kolonialoffiziere siedelten hier Landlose aus den Hungergürteln Bengalens an. Heute ist das Flussdelta im Grenzgebiet von Indien und Bangladesch dicht besiedelt. Nichts ist permanent in den Sundarbans. Alles ist sozusagen im Fluss. Während die Riesenflüsse Ganges und Brahmaputra ihre Sedimente ablagern und neue Inseln bilden, tragen Meeresströmungen und Sturmfluten das lockere Erdreich wieder ab. Das Leben sei ein ständiger Kampf gegen die Naturgewalten, meint der Bauer Manoranjan Mondal, dessen fünfköpfige Familie auf der Insel Manamatanagar lebt.
Das Leben ist nicht einfach hier. Während des Monsuns fegen heftige Stürme von der See her, die das Meerwasser landeinwärts drücken. Dann steigt im ganzen Delta das Wasser und viele Deiche brechen. Brackwasser strömt in die Dörfer und auf die Felder und macht sie für Jahre unfruchtbar. Das salzige Wasser greift sogar die Fundamente unserer Häuser an und schädigt die Obstbäume.
Bauer Mondal besitzt kein Auto und keine Klimaanlage. Er hat niemals in einem Flugzeug gesessen oder ein Deospray benutzt. Er hat zum wachsenden CO2-Ausstoß also nicht beigetragen. Doch mit dem weltweiten Klimawandel droht die Existenz seiner Familie buchstäblich ins Wasser zu fallen. Jahr für Jahr steigt der Meeresspiegel im Golf von Bengalen. Immer häufiger toben tropische Wirbelstürme über den Sundarbans. Wie lange werden sandige Erdwälle die Inseln und ihre Bewohner noch schützen können? Mehrere große Inseln sind in den vergangenen Jahrzehnten auf die Hälfte ihrer Fläche geschrumpft, manche sind bereits verschwunden. Auf der größten Insel, Sagar, leben bereits 6000 Menschen in Lagern und Kolonien. Sie sind wohl die ersten Klimaflüchtlinge in Indien.
An diesem Nachmittag blies der Wind immer stärker. Blätter und Äste flogen durch die Luft. Einzelne Wellen überspülten den Deich, bis er schließlich brach und die Flut hereinkam. Die Lehmmauern unseres Hauses hielten der Strömung nicht stand und stürzten in die Fluten. Wir konnten uns gerade noch auf eine höher gelegene Straße retten.
Mit stoischer Gelassenheit schildert Bauer Kamal Patra die Ereignisse vom 25. Mai 2009, als der Wirbelsturm Ayla über sein Dorf Sipur im Gangesdelta fegte. Der Sturm hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Seit Monaten haust der 45-Jährige mit seiner sechsköpfigen Familie am Straßenrand in einer Hütte aus Bambusstangen und Plastikplanen. Sie überleben mit schlecht bezahlter Lohnarbeit, dem Besticken von Saris mit schillernden Pailletten und mit dem Sammeln von Krabbenlarven im Ufergewässer.
Früher habe ich mehr als einen Hektar fruchtbares Ackerland besessen. Drei Viertel davon hat das Meer Stück für Stück verschlungen. Der Rest wurde dann von der Flut versalzen. Ich werde wohl nie wieder Bauer sein.
Kamalsdorf Sepur liegt am südlichen, dem offenen Meer zugewandten Zipfel der Insel Zager. Hier tobte der Sturm mehr als 3 Stunden lang, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Damals kamen in ganz Bengalen mehr als 150 Menschen ums Leben. Hunderttausende wurden obdachlos. Heute liegen in Sepur immer noch weite Landstriche an der Küste brach. Bäume recken blätterlose Äste in den blauen Himmel. Lehmhaufen erinnern daran, dass hier einmal Häuser standen. An den Straßen stehen jetzt provisorische Hütten, die den Vertriebenen nur ein Minimum an Schutz bieten.
Mehr als 10 Millionen Menschen leben in der weiten Deltalandschaft Bengalens, die die Riesenflüsse Ganges und Brahmaputra mit ihren Sedimenten bilden. Ein Drittel des Gebietes liegt in Indien. Der größere Teil gehört zu Bangladesch. Tausende kleiner und großer Inseln, zweimal täglich überspült von der Flut und mit dichtem Mangrovenwald bewachsen. Erst wenn die Mangroven gerodet und die Inseln durch Deiche vor der salzigen Flut geschützt sind, ist hier überhaupt menschliches Leben möglich. Zwar ist der Boden fruchtbar und es regnet reichlich, aber das Leben der Bauern ist ein ständiger Kampf gegen Flutwellen, Deichbrüche und tropische Stürme. Mit dem Klimawandel werden sich ihre Probleme drastisch verschärfen.
Tropische Wirbelstürme, sogenannte Zyklone, sind im Gangesdelta keine Seltenheit. Aber die Bewohner von Sepur sagen, der Sturm Maila im vergangenen Mai sei das schlimmste Unwetter gewesen, das sie je erlebt hätten. Darüber klagt auch Arati Dawiria, deren Haus in Sichtweite des Deiches steht und schwer beschädigt wurde.
Hier gibt es fast jedes Jahr einen Sturm, aber so verheerend wie Aila war noch keiner. Wir hatten wahnsinnige Angst. Unser Land wurde früher schon mal vom Meer überschwemmt, aber diesmal kam die Flut zum ersten Mal ins Haus. Darauf waren wir nicht vorbereitet.
We have also seen that the cyclones are increasing.
Ich kann bestätigen, dass die Anzahl und Heftigkeit von Wirbelstürmen im Gangesdelta zunimmt. Die Zahl solcher Wetterereignisse ist in den letzten 100 Jahren um 26% gestiegen. Wir stellen auch fest, dass sich das Wetter ändert. Der Regen im Monsun nicht mehr so regelmäßig fällt. Das kann für die Landwirtschaft bedrohlich werden.
Professor Sugata Hazra von der Jadavpur-Universität in Kalkutta erforscht die Ökologie im Gangesdelta. Seine Messungen ergaben, dass der Meeresspiegel im Golf von Bengalen jährlich um 3 Millimeter steigt, weit mehr als im Weltdurchschnitt. Tausende Menschen hätten nach der Naturkatastrophe ihre Inseln verlassen und Zuflucht in Kalkutta gesucht. Für die Zukunft erwartet der Wissenschaftler noch mehr Klimaflüchtlinge.
Wir schätzen, dass bis zum Jahr 2020 mindestens 70.000 Menschen im Gangesdelta obdachlos werden. Falls es besonders schwere Stürme geben sollte, könnte die Zahl auch auf 100.000 ansteigen. Diese Flüchtlinge werden buchstäblich alles verlieren. Jemand muss sich dann um sie kümmern.
Sturmfluten, Deichbrüche, Küstenerosion. Was im Gangesdelta bereits sichtbar ist, wird sich mit wandelndem Klima an vielen Orten entlang der 7000 Kilometer langen indischen Küste fortsetzen. Darüber hinaus lassen sich heute bereits Änderungen im Zyklus der Monsunregen feststellen, ebenso das Abschmelzen der Gletscher im Himalaya. Der indische Direktor des Internationalen Rats der Klimaforscher, Rajendra Pachauri, hat Grund, sich Sorgen um sein Land zu machen.
Die Gletscher im Himalaya beispielsweise sind auf dem Rückzug. Das heißt, sie schmelzen viel schneller ab als in früheren Jahrhunderten. Wir haben Probleme in der Landwirtschaft, weil sich die Niederschlagsparameter ändern. Bedenken Sie, eine große Anzahl von Bauern sind nach wie vor auf zuverlässige Regenfälle angewiesen. Und natürlich haben wir eine lange Küste. Daher machen wir uns große Sorgen um den Anstieg des Meeresspiegels.
Steigende Temperaturen beeinflussen auch die Dynamik in der Atmosphäre und damit die Wetterereignisse. Der Direktor des Indischen Instituts für tropische Meteorologie, Professor Bhupendra Nath Goswami, warnt, die Dynamik des Wettergeschehens könnte aus dem Gleichgewicht geraten.
Neuere Forschungsergebnisse bestätigen, dass die Zahl der außergewöhnlichen Wetterereignisse im ganzen Land erheblich gestiegen ist in den vergangenen 50 Jahren. Schwere Regenfälle verursachen Katastrophen wie Überschwemmungen und Erdrutsche.
Deutlich messbar ist der Klimawandel, wie gesagt, auch im höchsten Gebirge der Welt, dem Himalaya, der Indien vom tibetischen Hochland trennt. Besonders in höheren Lagen erwärmt sich die Luft schneller als im globalen Durchschnitt und bringt die Gletscher zum Schmelzen. Der Gangotri-Gletscher etwa, aus dem der heilige Ganges entspringt, zieht sich Jahr für Jahr um 23 Meter in kühlere Regionen zurück. Der Gletscherforscher Professor Syed Iqbal Hasnain, der am unabhängigen Energieforschungsinstitut in Neu-Delhi forscht, bestätigt:
Aus dem Studium von Satellitenbildern wissen wir, dass bereits 20-30% des Eispanzers im Hochhimalaya verloren gegangen sind. Und wir können mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass diese Veränderung menschengemacht ist.
Falls der Trend sich fortsetze, sei das Eis auf dem Himalaya in 20-30 Jahren abgetaut, schätzt Professor Syed Iqbal Hasnain. Diese Vorhersage taucht auch im letzten Bericht des Internationalen Klimarats der Wissenschaftler auf. Ein britischer Journalist hatte den Professor zitiert und behauptet, das Gletschereis werde bis zum Jahr 2035 verschwunden sein. Nachdem europäische und amerikanische Forscher diese Zahl widerlegten, brach ein internationaler Sturm der Entrüstung los, der die Glaubwürdigkeit des Klimarats in Zweifel zog. Die Jahreszahl 2035 mag übertrieben sein, doch die Gletscherschmelze im Himalaya wird von niemandem bestritten. Was die Wissenschaftler mit nüchternen Worten beschreiben, wird für Millionen Menschen dramatische Folgen haben. Steigende Temperaturen und unregelmäßige Regenfälle werden zu Produktionseinbußen in der Landwirtschaft führen. Die Lebensmittelpreise werden steigen, viele Kleinbauern werden ihr Land aufgeben müssen. Vermehrte Dürren und Fluten könnten einzelne Regionen fast unbewohnbar machen und Millionen von Umweltflüchtlingen in die Städte spülen. Doch drei der größten Metropolen des Landes, die Megastädte Mumbai, Kalkutta und Chennai, früher Madras, liegen am Meer und sind selbst von Überflutung bedroht. Der Klimawandel konfrontiert Indien also absehbar mit Fluten und Dürren, mit Nahrungsknappheit und Migrantenströmen. Tragische Ironie, die Hauptleidtragenden, Menschen wie Kamal Patra im Gangesdelta, sind daran am wenigsten schuld. Kamal Patra hat sein Land sein ganzes Leben lang im Einklang mit der Natur und fast klimaneutral bewirtschaftet. Aber er muss schon heute die Zeche bezahlen, die andere, weitaus wohlhabendere Erdbewohner ihm eingebrockt haben.
Für das verlorene Land haben wir keinerlei Entschädigung bekommen. Wir warten und hoffen, dass die Regierung uns neues Land zuweist und uns umsiedelt. Wenn nicht, werden wir weiter Krabben fangen und Saris besticken. Eine andere Perspektive haben wir nicht.
Spätestens seit dem Debakel von Kopenhagen im vergangenen Dezember genießt der Klimawandel auch in Indien öffentliche Aufmerksamkeit. Aber die komplizierten Zusammenhänge des Weltklimas erschließen sich nur einer kleinen, gebildeten Oberschicht. Die Mehrheit der Bevölkerung sorgt sich um den Lebensunterhalt für den nächsten Tag, hat keine Zeit für düstere Prognosen. Die meisten verorten das Problem weit in der Zukunft und fühlen sich nicht zuständig, denn aus indischer Sicht tragen die westlichen Industrieländer die Verantwortung für die Verschmutzung der Erdatmosphäre. Mit dieser Haltung sind sich Regierung und Zivilgesellschaft ausnahmsweise einig.
Der Klimawandel, den wir heute erleben, wird durch die Emissionen der Vergangenheit verursacht. Verantwortlich sind die Emissionen an Treibhausgas in den vergangenen 150 Jahren. Und die stammen zum großen Teil aus den Industrieländern.
Konstatiert Chandran Bhushan, stellvertretender Direktor des Unabhängigen Zentrums für Wissenschaft und Umwelt in Neu-Delhi. Mit Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls hätten die Industrieländer ihre historische Verantwortung für den Klimawandel anerkannt, so Bhushan. Tatsächlich verpflichtet das Klimaabkommen nur die hochentwickelten Länder zur Reduktion ihrer Emissionen. In einem neuen Klimaabkommen müssten jedoch auch die Großen unter den Südländern in die Pflicht genommen werden, hört man aus Washington und Berlin, denn in der Zukunft würden deren Emissionen rasch ansteigen. Das mag sein, jedoch findet deren Wachstum auf viel niedrigerem Niveau als das der Industrieländer statt. Chandran Bhushan:
The current emission of India is only 4% of the global emission. Only 4%.
Indiens Emissionen machen heute gerade einmal 4% der globalen Emissionen aus. Sie sehen also, selbst wenn Indien seine Emissionen vollständig stoppen könnte, für das Weltklima würde das kaum einen Unterschied machen. Allein die USA verursachen 26% aller schädlichen Emissionen. Doch verlieren wir die Proportionen nicht aus den Augen. Mehr als 1 Milliarde Inder produzieren 4%, aber nicht einmal 300 Millionen US-Amerikaner sind für 26% der weltweiten Emissionen verantwortlich.
Indien pocht darauf, dass der Faktor Bevölkerungsentwicklung im internationalen Klimapoker nicht vernachlässigt wird. Schon während der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992 forderte Bhushans Öko-Institut, eines der ältesten und einflussreichsten im Lande, dass jedem Erdenbürger, Indern wie Amerikanern, das gleiche Recht auf Verschmutzung der Erdatmosphäre zustehen müsse. Chandran Bhushan macht eine simple Rechnung auf.
If I divide the earth assimilative capacity,
wenn wir die Absorptionsfähigkeit der Erdatmosphäre in Tonnen Gas beziffern und auf die Zahl der Weltbürger verteilen, so liegt die Grenze der Klimaverträglichkeit bei 2 Tonnen pro Kopf. Indiens Pro-Kopf-Ausstoß klimaschädlicher Gase liegt bei 1,2 Tonnen im Jahr. Ein US-Bürger produziert dagegen 22 Tonnen, ein Deutscher fast 10. Wir in Indien haben also noch 40% Spielraum, unsere Emissionen zu steigern, während die Deutschen ihr Limit um das 5-fache übertreffen, die Amerikaner gar um das 12-fache.
Gerne versteckte sich das offizielle Indien hinter der starren Position der USA, die sich jahrelang weigerte, Schritte zum Klimaschutz zu unternehmen. Aber inzwischen dämmert auch in Südasien allmählich die Einsicht, dass Klimaschutzmaßnahmen durchaus im eigenen Interesse sind. Aber warum kostspielige, womöglich den Fortschritt lähmende Maßnahmen einleiten, wenn der weitaus wohlhabendere Hauptverschmutzer nichts dagegen unternehme? Liest man in politischen Stellungnahmen, hört man auch von Vertretern der Nichtregierungsorganisationen. Mit Verweis auf die zum größten Teil hausgemachte Massenarmut reklamiert man das Recht auf wirtschaftliches Wachstum, das ohne klimaschädliche Emissionen nicht erreichbar sei. Auch der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Weltklimarates Rajendra Pachauri, der in Neu-Delhi ein großes Umweltinstitut betreibt, sieht zuerst die Industriestaaten in der Verantwortung.
I think they have to cut down on their emissions. We should be allowed to increase our emissions because
ich glaube, die müssen ihre Emissionen senken. Wir dagegen sollten unsere Emissionen steigern können, denn das ist nötig, um die Armut zu vertreiben und Entwicklungschancen zu schaffen. Aber ich glaube nicht, dass wir denselben Entwicklungsweg wie die Industrieländer gehen sollten. Wir können einen Weg wählen, der viel weniger energieintensiv und weniger kohlenstoffintensiv ist. Allerdings darf dies auf keinen Fall unsere Chancen auf Wachstum und Entwicklung einschränken.
Mehr als 50 große Windkraftanlagen drehen sich auf einem Hochplateau nahe der westindischen Industriestadt Pune. Unter den surrenden, 60 Meter hohen Energietürmen weiden Bauern ihre Kühe. Weit und breit ist keine menschliche Siedlung auszumachen. Eine Handvoll Arbeiter und Ingenieure, die mit der Wartung der Anlage betraut sind, vertreibt sich die Zeit mit Tischtennis und Cricketspielen. Der hier produzierte Strom wird ins rund 100 Kilometer entfernte Pune geliefert. Der dortige Zweiradhersteller Bajaj hat den Windpark bei Indiens führendem Hersteller für Windkraftanlagen bestellt, der ebenfalls in Pune ansässigen Firma Suzlon Energy. Deren Gründer Tulsi Tanti kam eher durch Zufall auf seine Geschäftsidee.
In 1995 our the major business was the textile.
Damals, im Jahr 1995, habe ich eine Textilfabrik geleitet. Unser größter Kostenfaktor war die Energie für die Webstühle. Wir operierten mit sehr kleinen Gewinnspannen und wenn der Strompreis stieg, haben wir rote Zahlen geschrieben. Außerdem war die Versorgung sehr unregelmäßig, sodass wir unter hohen Produktionsausfällen litten. In dieser Situation erfuhren wir von Windkrafträdern, die zuverlässig und kostenstabil Energie erzeugen könnten. Wir haben 2 Turbinen installiert und waren damit die größten Sorgen los.
Heute ist Suzlon Energy nach eigenen Angaben der 3. Hersteller von Windkraftanlagen weltweit. Der Konzern ist in 21 Ländern aktiv, unterhält Produktionsstätten in Indien, China und in den USA. Die technische Konzeption und Weiterentwicklung seiner Anlagen lässt Suzlon von deutschen Ingenieuren in Hamburg erledigen, bei der Firma Repower, an der Tulsi Tanti seit 2007 Anteile hält. Seine Firma ist in Indien Marktführer und sie wird auch in Zukunft kräftig expandieren, versichert der Unternehmer.
Indiens Potenzial zur Erzeugung von Windenergie wird auf 45.000 Megawatt geschätzt. Berücksichtigt man auch die Möglichkeiten im Offshore-Bereich, dann könnten wir sogar 100.000 Megawatt erzeugen. Ich hoffe, dass Windkrafträder im Jahr 2030 rund 15% des indischen Energiebedarfs decken werden.
Stromausfälle sind in Indien bis heute an der Tagesordnung. Wer es sich leisten kann, ergänzt die öffentliche Stromversorgung mit einem eigenen Generator. Viele Industriebetriebe betreiben sogar eigene Kraftwerke. Der chronische Energiemangel bewog die indische Regierung schon in den 70er Jahren, ein eigenes Ministerium für erneuerbare Energien einzurichten. Es fördert die Entwicklung und Anpassung neuer Technologien und subventioniert den Bau von Windrädern, Biogas- und Solaranlagen, von kleinen Wasserturbinen. Immerhin decken erneuerbare Quellen heute fast 10% des indischen Primärenergiebedarfs. Mehr als die Hälfte der Primärenergie wird nach wie vor in klimaschädlichen Kohlekraftwerken gewonnen. Rund ein Viertel stammt aus großen Wasserkraftwerken, 3% aus Atomkraftwerken. Die indische Regierung plant bis zum Jahr 2020 immerhin 30% der Primärenergie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Das Potenzial dafür sei durchaus vorhanden, meint der Lobbyist und Energieberater Madhusudan Pillai, der in Pune das Weltinstitut für nachhaltige Energien gründete.
Alle erneuerbaren Energietechnologien zusammen, einschließlich der thermischen Solartechnik, könnten in Indien viele hunderttausend Megawatt Strom produzieren. Erneuerbare Energien fristen kein Nischendasein mehr, sie sind überall präsent.
Die Gesetze des Marktes diktieren, dass Indien die für die Wirtschaftsentwicklung nötige Energie möglichst kostengünstig herstellt, vorerst also mit fossilen Brennstoffen. Einzig die Windkraft kann hier heute preislich mit Kohle und Erdöl konkurrieren. Das größte Potenzial liegt jedoch in der Solarenergie, denn außerhalb der dreimonatigen Regenzeit scheint in Indien fast immer die Sonne. Doch die Energie vom Himmel ist noch viel zu teuer, um sich am Markt durchzusetzen. Im November vergangenen Jahres verabschiedete das indische Kabinett ein breit angelegtes Projekt zur Förderung der Sonnenenergie. In den kommenden 10 Jahren will die Regierung 19 Milliarden US-Dollar in Entwicklung, Herstellung und Installation von Solarenergieanlagen investieren. Im Jahr 2020 sollen sie 20.000 Megawatt Strom liefern und dann 10% des indischen Bedarfs decken. Deutsche Hersteller zeigen bereits großes Interesse an dem neuen Markt, stellt Achim Rudewald von der Deutsch-Indischen Handelskammer in Mumbai fest. Die Handelskammer organisiert in diesem Jahr zum 2. Mal eine deutsch-indische Messe für erneuerbare Energien.
Der indische Markt ist für deutsche Unternehmen deswegen attraktiv, weil er eigentlich ein riesiges Wachstumspotenzial enthält. Natürlich kennen die Inder die deutsche Technologie. Die Inder wissen, wie man Solarenergie macht. Die Inder wissen auch, wie man Biogas macht. Die High-End-Technologie, die letzten Technologieschritte, die fehlen hier noch. Und da werden mit Sicherheit die deutschen Unternehmen hier in Indien mit offenen Armen empfangen werden, um dann Projekte in Indien auch umzusetzen.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sucht gemeinsam mit Indien nach Lösungen für den Klimawandel. Deutsche Experten beraten das Energieministerium beim Aufbau eines Büros für Energieeffizienz, das beispielsweise Elektrogeräte nach ihrem Energieverbrauch bewertet und Zertifikate vergibt. Auch beim Aufbau eines funktionierenden Nord-Süd-Emissionshandels im Rahmen des Kyoto-Protokolls greift Deutschland den Indern unter die Arme. Nicht ganz uneigennützig, denn schließlich haben deutsche Unternehmen einen wachsenden Bedarf an Emissionsscheinen, um die eigenen Emissionen auszugleichen.
Solche Maßnahmen sind sicher geeignet, die Folgen des Klimawandels langfristig zu begrenzen. Aber Menschen, die schon heute darunter leiden, werden von Regierung und Industrie ihrem Schicksal überlassen. Indien besitzt beispielsweise keinen Plan, wie man die Bevölkerung im Ganges-Delta vor Stürmen und Fluten schützen kann. Diese Aufgabe nehmen vorerst Organisationen der Zivilgesellschaft wahr, mit naturgemäß sehr bescheidenen Mitteln. Die Ramakrishna-Mission in Kolkata, früher Kalkutta, eine Hilfsorganisation mit hinduistischem Hintergrund, leistet seit 40 Jahren Entwicklungsarbeit im Ganges-Delta. Sozialarbeiter organisieren die Dorfbewohner in Selbsthilfegruppen, die Kredite vergeben, Deiche ausbessern, Bewässerungsteiche für die Landwirtschaft anlegen. Die Mission engagiert sich auch im Katastrophenschutz, erklärt ihr Landwirtschaftsexperte Manash Ghosh.
What is happening every year? Development is occurring and at the same time.
Jahr für Jahr werden viele unserer Anstrengungen durch Unwetter wieder zunichte gemacht. Daher kamen wir zu dem Schluss, dass Vorbereitungen auf den Notfall ein fester Bestandteil unserer Entwicklungsbemühungen werden müssen.
Unterstützt von der Deutschen Welthungerhilfe und der Europäischen Gemeinschaft erarbeiteten die Experten in Kolkata ein Katastrophenschutzprogramm. In 4 stark gefährdeten Dörfern entstanden Frühwarnsysteme, sturm- und flutfeste Zufluchtsorte, vor Flut geschützte Trinkwasserbrunnen. Die Dorfbewohner bildeten Einsatzgruppen zum Reparieren und Instandhalten der Deiche, für Erste Hilfe, für Frühwarnung und zur Rettung Alter und Gebrechlicher. Im März 2009 fand das Projekt seinen Abschluss. 2 Monate später erfuhr es mit dem Tropensturm Aila seinen ersten Test. Die 35-jährige Bäuerin Tapasi Khalsa half in Sippur, Rettungstrupps zu organisieren.
Sieben Stunden vor dem Sturm hörten wir im Radio eine Unwetterwarnung. Über Megafone haben wir die Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Unsere Helfer holten Alte und Behinderte zu Hause ab und brachten sie ins Katastrophenzentrum.
Dank des Katastrophenschutzprogrammes seien sich die Menschen der Gefahren jetzt besser bewusst und hätten selbstständig auf die Bedrohung reagiert, erklärt die junge Frau.
In Sippur wurden 450 Häuser total zerstört. Aber es ist kein einziges Menschenleben zu beklagen. Allmählich interessieren sich auch Bewohner anderer Dörfer für unser Katastrophenschutzprogramm.
Mit diesem Programm liegt nun ein erprobtes Modell vor, wie Dorfbewohner der Sturmgefahr angemessen begegnen können. Nach dem Auslaufen der ausländischen Zuschüsse führt die Ramakrishna-Mission das Projekt in kleinem Rahmen weiter und sucht nach neuen Fördermitteln. Denn verheerende Stürme wie Aila werden das Ganges-Delta in Zukunft wohl noch öfter heimsuchen.
बाधाया चेनिशान हिंदू की जावन वालो हिंदू की जावन वालो उन्हों जे तेरे बिचारना भक्ति दारे बाधाया चेनिशान भक्ति दारे बाधाया चेनिशान.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Land unter im Gangesdelta. Indien leidet schon heute unter dem Klimawandel. Eine Sendung von Rainer Hörig, Redaktion Susanne Gommert.
প্রেম ভক্তির বলে ভক্তির ধারে বাধা আছে নিশান ভক্তির ধারে বাধা আছে নিশান মুচিরাম ভাবের পারে সদাই ভক্তি সেই করেছে মুচিরাম ভাবের পারে সদাই ভক্তি সেই করেছে তার সদাই তার সেবাই স্বর্গে ঘন্টা পড়ে তার সেবাই স্বর্গে ঘন্টা পড়ে শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বলে ভক্তির বারে বাধায়া চেনশায় ভক্তির দ্বারে বাধায়া চেনশায়. Bhaktir dare, bhaktaya chemshar.